Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei ist Chiara Schoss-Seinpur und wir sprechen heute über ein sehr, sehr ernstes Thema. Es ist ein Thema, das für viele Leute ein unbekanntes Thema ist, gänzlich unbekannt in ihrem persönlichen Leben, in ihren persönlichen Erfahrungen, im Gegensatz zu vielleicht noch unseren Eltern. Meine Mutter hat das Ende des Zweiten Weltkrieges noch mitgemacht, vor allem die Nachwehen eines komplett zerstörten Deutschlands. Ganz sicher, unsere Großeltern haben diese Erfahrung noch gemacht, aber viele der neuen Generation, die das nicht mehr kennen, die Schrecken, die Wirren des Krieges, für die ist das etwas Abstraktes. Und wir sprechen heute darüber, warum und inwiefern die NATO Kriegsvorbereitungen trifft, dass Deutschland ganz speziell die Bevölkerung in Deutschland auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet, was das Ganze bedeutet. Wir werten mal verschiedene Meinungen aus. Was denn der wirkliche Grund ist für den Krieg in der Ukraine? Aus den Medien wissen wir natürlich, es geht um die Demokratie. Der Westen Europas versucht, die Demokratie zu erhalten in der Ukraine gegen den furchtbaren Diktator Putin, der die Demokratie dort vernichten will und sein russisches Reich verbreiten. Und wir wollen heute mal auf alles darauf eingehen und auch ein klares Statement bringen zum Krieg, was wir davon halten. Kian, dich möchte ich als erstes mal fragen.
Ich grüße dich, Philipp, und ich grüße die Podcast-Hörer. Ich muss sagen, die zwei Kernaspekte, die das jetzt hier noch realer machen und auch Grund und Auslöser für diesen Podcast sind, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, die aber sehr, sehr wichtig und relevant zu erwähnen sind, sind zum einen Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, der Schweizer Weltwoche in einem Interview gesagt hat, in 3 bis 4 Monaten wird es einen Weltkrieg geben. Wir überprüfen die Vorräte an Öl, Mehl und Zucker. Das ist, würde ich sagen, schon mal eine sehr, sehr eindeutige Nachricht. Und dann der zweite ausschlaggebende Grund sind die jüngsten Bemühungen der Bundeswehr beziehungsweise auch Aussagen des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius in Sachen Deutschland soll wieder kriegstüchtig werden. Es geht wieder um die Debatte zur Wehrpflicht. Etwas, was für viele der aktuellen Generation, auch mir, so vielleicht zu einem Teil ein Fremdbegriff ist, weil es einfach nicht mehr bestand, dass junge Männer, junge Frauen zur Bundeswehr gehen müssen und dort eine Pflicht haben, der sie nachgehen müssen, dass das wieder eingeführt werden soll. Das schwebt aktuell im Raum. Dazu gab es jetzt Fragebögen, die rausgeschickt wurden. Und es scheint so, als würde dieses Thema Krieg, kriegsbereit in irgendeiner Weise vorbereitet und realer werden. Und da muss ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht, Philipp, du hast gerade schon gesagt, unsere Eltern, ich weiß, zwischen uns beiden ist ja auch noch mal ein Altersgap, aber auch meine Eltern haben mehr Krieg auf jeden Fall unmittelbar mitbekommen als ich. Ich meine, beide haben damals in den Ausschreitungen nach der Revolution im Iran, Iran-Irak-Krieg hautnah miterlebt, wo da Bomben in Teheran eingeschlagen sind. So etwas habe ich noch nie miterlebt persönlich. Und ein anderes Beispiel in Sachen hier in Deutschland, Europa. Mein Vater, interessante Geschichte, war in einem Bus in Berlin, genau zu dem Zeitpunkt, als die Mauer gefallen ist, was ja auch ein Überbleibsel aus einem sehr, sehr langen Krieg war. Und solche Dinge habe ich nie miterlebt. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der Krieg unvorstellbar ist, in der Gewalt keine Lösung ist und in der wir in der Lage sind, zumindest das so vom Gedanken her, diplomatisch Probleme zu lösen. Wir sind alle Menschen. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und wir leben in einer Welt des Globalismus, in der Abhängigkeiten bestehen, die es gar nicht erst erlauben, so einen Krieg zu führen. Jetzt sieht man aber in den letzten Jahren immer mehr, wie sich das mehr spaltet und dieser Globalismus sich scheinbar auflöst und Länder trotzdem anfangen, kriegerische Auseinandersetzungen oder Spezialoperationen auszuüben, isoliert werden teilweise von der ganzen Welt mittels Sanktionen. Da ist Russland ja nicht alleine. Der Iran hat jahrelang härteste Sanktionen erlebt. Aber dass die nicht daran hindert, beziehungsweise dass es einfach so weitergeht. Und ja, wie jetzt zu jüngst passiert ist, das, was wir hier an Schlagzeilen bekommen haben, ob jetzt Deutschland kriegstüchtig gemacht werden soll, was ist da geplant, warum, in welche Richtung geht das Ganze? Ist das überhaupt erstmal was Gutes? Das sind auch Fragen, die ich mir persönlich stelle, wo ich auch ganz klar zu Beginn dieses Podcasts sagen muss, ganz klar, meine Meinung ist klar gegen Krieg. Ich bin gegen jeglicher Ausübung an Gewalt, gegen Sterben von Unschuldigen und dafür, dass Dinge diplomatisch gelöst werden. Aber was ist der Zweck von dem Ganzen und was wird damit bewirkt? Angenommen, es würde jetzt wieder in Deutschland eine Wehrpflicht geben. Zu wessen Vorteil ist das und woher kommt das alles? Da habe ich auch selber viele Fragen, die ich so mit Philipp einfach offen in diesem Podcast diskutieren werde. Und ja, deswegen, ich freue mich. Ich denke, das wird ein spannendes Thema.
Mhm. Kian, ja, was du erwähnt hast, der Iran-Irak-Krieg ist ja so in der westlichen Hemisphäre gar nicht so groß ein Thema. Das wird bei uns im Unterricht nicht besprochen, weil da geht es eigentlich nur um Drittes Reich, lange, lange, lange gar nichts und dann jetzt wahrscheinlich irgendwelche Trans-Themen oder Gender. Aber Iran-Irak ist der verlustreichste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg und auch einer, der sehr, sehr lange gegangen ist. Eine furchtbare Auseinandersetzung, mit der ich mich auch lange beschäftigt habe, die deine Eltern wahrscheinlich noch mitbekommen haben und viele Freunde von mir aus dem Iran, die ich damals in Teheran besucht habe, die mir auch noch erzählt haben, wie sie mitbekommen haben, dass die Bomben aus dem Irak, damals unter Saddam Hussein, in Teheran eingeschlagen sind. Also die wissen noch, wie die Schrecken des Krieges sind. Viele Leute wissen es nicht mehr und ich finde, das sieht man ganz stark so in diesen Twitter-Diskussionen und auch bei den Leuten, die sich so vehement einsetzen für weitere Waffenlieferungen, für schwere Waffen an die Ukraine, für noch mehr Geld, während bei uns es an allen Ecken und Enden fehlt. Wir Gemeinden überschuldet sind ohne Ende, wir immer noch mehr Leute aus dem Ausland reinholen. Es ist einmalig und dann wird ein Waffenpaket und ein Unterstützungspaket nach dem anderen für die Ukraine geschnürt. Ich habe mich da schon immer, das weiß jeder, der meine Videos kennt, sehr kritisch dazu geäußert. Ich habe schon immer gesagt, das wird ganz, ganz böse enden. Damals haben die Leute schon gesagt, völliger Blödsinn von wegen, das ist nur der Putin, der schürt diesen Konflikt. Es ist nicht die NATO. Nein, die NATO schürt nicht den Konflikt. Das ist so eine Situation wie vor 2015, wie vor Covid. Jetzt danach, wo wir alle Informationen haben, jetzt schweigen sie plötzlich alle, weil sie wissen, dass so ziemlich jede Verschwörungstheorie wahr geworden ist. Wir sehen jetzt ganz glasklar, wie von Seiten des Westens das Kriegsbeil, wenn wir es vom alten Indianersprichwort, das Kriegsbeil ausgraben, genauso ausgegraben wird, genauso eskaliert wird wie von der russischen Seite. Man kann hier keinsterweise sagen, ja, die einen, die sind super defensiv. Im Gegenteil, es gab ja erst eine Verhandlung über den Frieden in der Schweiz vor kurzem, wo die Russen, also die eine beteiligte Seite an diesem Krieg, noch nicht einmal eingeladen waren. Ich weiß nicht, wie man so über Frieden verhandeln möchte. Ja, aber wir lesen jetzt mal gerade vor. Beispielsweise Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel, den kennen wir noch, weil er damals gesagt hat, die deutsche Bundeswehr hat im Kriegsfall für nicht einmal 24 Stunden Munition. Der sagt jetzt ganz aktuell Folgendes, ich zitiere, am 12. Juni, ich hätte nicht gedacht, das einmal sagen zu müssen, aber wir werden Russland noch einmal so niederringen müssen, wie wir das im Kalten Krieg mit der Sowjetunion gemacht haben. Putin muss erkennen, wie ernst wir es meinen. Es braucht das klare Signal an Putin, stoppt diesen Krieg oder wir tragen ihn zu dir. Wenn das heißt, dass deutsche Raketenabwehrsysteme mithilfe der Bundeswehr Flugverbotszonen in der Ukraine durchsetzen, um damit ukrainische Städte vor den russischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung zu schützen, würde ich Herrn Putin nicht schon wieder versprechen, dass wir das nie tun werden. Niemand wünscht sich, die Bundeswehr in einen Krieg führen zu müssen. Aber wenn die Gefahr wächst, dass die Ukraine verliert, dann zerstört das auch unser bisheriges Leben in Frieden und Sicherheit in Europa. Putin führt einen Krieg gegen den Westen, den er für dekadent hält, dessen Werte er ablehnt und als Gefahr für seine Macht sieht. Deshalb müssen wir Russland weiter härter entgegentreten, als wir es bislang tun. Ich möchte hier mal zwei kleine Statements dazu geben. Nicht nur Putin, sondern viele Millionen Leute, nicht nur in Europa, sondern alleine hier in Deutschland, hält den Westen für sehr, sehr dekadent in seiner Vorgehensweise auf verschiedenste Art und Weise. Zweitens, wir haben schon gegen Russland Krieg geführt. Wir haben ihn elendig verloren. Napoleon hat ihn elendig verloren, als er gedacht hat, er kann Moskau einnehmen. dann hat Adolf Hitler damals in der Schlacht um Stalingrad eine der furchtbarsten Schlachten, die jemals ausgefochten wurde, wo die Menschen sich gegenseitig aufgegessen haben, weil sie nichts mehr zu fressen hatten, haben die Deutschen elendig verloren, wo sie gedacht haben, sie können in einem schnellen Schwung die Russen einnehmen. Und jetzt kommen wir und versuchen das Ganze wieder. Ich sage das ganz bewusst so provokant, denn hier wird ja ganz provokant jetzt gesagt, man könnte Russland schlagen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass die größte Atommacht unseres Planeten militärisch geschlagen werden kann. Und das teile ich mit vielen anderen Militärexperten, die auch sagen, wie soll so etwas möglich sein? Ich finde das absolut verwerflich, was gemacht wird. Diese Leute, Kian, das ist auch ein Punkt, das möchte ich dir mal als provokante Frage stellen. Diese Leute, ein Kiesewetter, gehen wir später darauf ein, eine Strack-Zimmermann, eine Frau von der Leyen, auch hier ein Sigmar Gabriel oder ein Olaf Scholz, die jetzt immer lauter die Kriegstrommeln trommeln, haben doch selbst niemals vor, ihre Kinder an die Front zu schicken. Das heißt also, die Bevölkerung wird als Masse gesehen, als Kanonenfutter, um sie irgendwann gegen den Feind zu schleudern. Die Bevölkerung, das seid ihr alle, das bin ich, ja, der hier noch in Deutschland lebt, Kian jetzt nicht, der ist in Dubai, der hat es schlau gemacht, ja. Alle Leute, die im Zugriff noch sind, deswegen gehen diese E-Mails jetzt raus, wo geschaut wird, wer ist wehrfähig, um zu erfassen, wie die Masse ist an Potenzial, ja, an Menschenmaterial, das später im Kriegsfall, Oskar Pistorius, Zitat, in 3 bis 5 Jahren müssen wir kriegsfähig sein gegen Russland, ja, um diese Leute als Material aufs Schlachtfeld zu schicken. Und das ist für mich absolut geisteskrank. So, das ist mein Statement dazu.
Ich verstehe gar nicht, warum es hier den ganzen Politikern wie Sigmar Gabriel überhaupt um den Vergleich oder um das Gewinnen und das Niederringen, wie er sagt, des Feindes geht. Es sollte eigentlich darum gehen, das Ding so schnell wie möglich mit so wenig Menschenleben wie möglich und so viel Diplomatie, so wenig Waffen wie möglich zu beenden und nicht den Gegner niederzudringen und als Feind auszumalen. Das finde ich verrückt und abstrus, wenn ich das alleine diese Worte sehe. Und ich verstehe nicht, was man damit genau bewirken will. Weil es geht da gar nicht darum, selbst wenn man in irgendeiner anderen Dimension in der Lage wäre, den Feind niederzuringen, gemessen an, wie viele Waffen man hat, wie viele Soldaten man hat, wie viel Intelligenz man hat, sollte es niemals darum gehen. Deswegen finde ich sowas besonders erschreckend. Deswegen, um da noch ein paar andere Schlagzeilen zu nennen, außerhalb jetzt von Sigmar Gabriel. Wir haben beispielsweise der Spiegel, der schreibt, NATO baut Hauptquartier für Ukraine-Einsatz in Deutschland auf. Von Wiesbaden aus will die NATO künftig ihr Engagement im Ukraine-Krieg steuern. Dazu soll eine neue Basis entstehen. Oder auch eine andere Schlagzeile hier, Pressemitteilung von 5.6.2024. Veränderte Sicherheitslage in Europa. Bundesregierung stärkt militärische und zivile Verteidigung Deutschlands. Und da gibt es einen Kommentar von Nancy Faeser dazu, die dazu schreibt, wir haben durch die russische Aggression eine völlig veränderte Sicherheitslage in Europa. Zuallererst bei unseren östlichen EU- und NATO-Partnern wie im Baltikum, aber auch durch hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe, Spionage und Desinformation bei uns. Wir müssen neben allen Schutzmaßnahmen unserer Sicherheitsbehörden und der militärischen Abschränkung und Verteidigung daher auch den Zivilschutz weiter stärken. Also ich verstehe nicht, warum man sich oder warum es für mich so wirkt, als würde man sich versuchen, den Konflikt in irgendeiner Weise ins eigene Land immer mehr und immer mehr zu holen.
Richtig. Ich meine, einen potenziellen Grund, den ich aufzählen könnte, ist, dass es im Kriegsfall keine Neuwahlen gibt. Ja. Was hat er da jetzt gesagt? Ganz richtig. Im Kriegsfall gibt es keine Neuwahlen. Wir haben ja jetzt ganz, ganz frisch, der MDR hat vor 3 Tagen die neuesten Umfragen veröffentlicht, die ja von der Linken aufgegeben worden sind, und hat einen Umfragebarometer gegeben. Dort hat man gesehen, dass im Osten jetzt nur noch aktuell die AfD und die CDU über die 5%-Hürde kommen würde. Es könnte also sein, dass die Ampelkoalition, wenn SPD noch etwas weiter abfällt, die Grünen noch etwas weiter abfällt, nicht mal mehr die 5%-Hürde schaffen würde. So, wie kannst du es schaffen? Und wir wissen, das wissen wir alle schon immer, Politiker sind sehr machtbesessen. Wie könnte man es schaffen, weiterhin an der Macht zu bleiben, ohne dass das Wahlvieh, das Volk, neu wählen muss? indem man verhindert, dass es neue Wahlen gibt. Das ist nur mal eingeschmissen, ja, das ist einfach mal so. Das haben auch die Amerikaner schon oft gemacht. Das ist alles nichts Neues. Wenn es große Probleme im Inland gibt, lenke ich ab, indem ich in einen Krieg gehe. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber einen Weltkrieg, das ist, was ist das jetzt für eine Theorie her? Aber ich finde es schon aus der Sicht heraus, wie schlecht wir aufgestellt sind. Die deutsche Bundeswehr ist in einem desolaten Zustand. Desolat, das haben wir alle festgestellt. Die Hälfte der Geräte funktionieren nicht. Denke dir alleine mal, Kian, wenn du eine Armee brauchst, die bereit sein soll zu kämpfen, also für das Land auf dem Schlachtfeld sich den Kugeln entgegenzuschmeißen, den Geschützen der Artillerie theoretisch zerfetzt zu werden, von der einen Sekunde auf die anderen dein Leben dort zu lassen. Du hast Familie irgendwo zu Hause. Wenn du das willst, dann brauchst du eine extrem patriotische Gesellschaft. Wir sind im Negativbereich, was den Patriotismus angeht. Wir raten ja hier jetzt schon der deutschen Bevölkerung, während der EM in Deutschland die Flagge nicht zu zeigen. Ja? Haltet euch zurück. Wie soll man also eine Bevölkerung, die so extrem unzufrieden ist mit der Regierung, für die sie kämpfen soll, die sie dann nachher in den Krieg schickt, wie soll man der klar machen, dass die kämpfen soll, wenn die auch noch überhaupt keinen Nationalstolz haben? Ja, andere Länder, wo es heißt fürs Vaterland, für uns heißt ja schon fürs Vaterland, pfui, das darfst du nicht mal sagen. Das ist nur mal so ein Punkt, den ich einwerfen möchte. Deswegen, ich halte den Zustand, in dem Deutschland gerade ist, für absolut nicht wehrfähig. Dass man versucht, die Wehrfähigkeit wiederherzustellen, das finde ich per se mal korrekt. Ja. Wir haben eine Bundeswehr, also sollte sie auch korrekt funktionieren, also sollten wir auch das Beste aus der Truppe machen. Da bin ich ganz klar, ich sage, wir brauchen eine Verteidigungsfähigkeit, wir haben sie aber sträflich vernachlässigt und jetzt soll das im Schnellgang, im absoluten Schnellgang, soll jetzt aufgerüstet werden für den Kriegsfall. Und da bin ich dagegen, weil ich bin der Meinung, dass man hier schon lange hätte Friedensverhandlungen, und zwar ernsthafte Friedensverhandlungen führen können. Vor einem Jahr haben viele noch gesagt, ja, der Putin lehnt das alles ab, der Westen will das. Wir wissen heute, der Westen lehnt es genauso ab wie die Russen. Ja? Die Russen stellen die Bedingungen, können wir gerade mal darauf eingehen. Friedensgipfel in der Schweiz bietet Putin ein Ende des Krieges unter 6 Bedingungen an. Erstens, Abzug ukrainischer Truppen aus den umkämpften Regionen der Südostukraine. Kann man sich mal die Karte hier anschauen, der verschiedenen 4 besagten Oblaste, die er sich einverleiben möchte, also den Russen. Zweitens, Aufgabe des Plans zum NATO-Beitritt von Seiten der Ukraine. Drittens, Festlegung eines nicht-nuklearen Status der Ukraine. Das ist das, was sie von Anfang an sagen. Die Russen haben Angst, dass dort Atombomben stationiert werden, die dann nicht mehr abgefangen könnten, also amerikanische Atombomben, die dann das Gleichgewicht der Mächte zwischen den USA und der Ukraine nicht mehr so halten würde. Viertens, Beschränkung der militärischen Macht der Ukraine. Fünftens, Schutz der Interessen der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine, gerade in den umkämpften Gebieten, wo die meisten Leute sich eher zu Russland geneigt fühlen als zur Ukraine. Und sechstens, Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland. Ich meine, das ist klar, dass sie das fordern, weil diese Sanktionen, unter denen haben sie zu leiden, wenn auch deutlich weniger, als wir alle gedacht haben.
Da muss man aber sagen, Philipp, das bedeutet ja, unabhängig jetzt von allen anderen Punkten, Punkt 1 bedeutet, Russland beharrt darauf, die Hoheit über die eroberten Gebiete zu behalten. Das heißt, diese Gebiete zu bekommen, und aus dem Rest ziehen sie sich dann zurück. Und das ist anscheinend dann auch der Punkt, der hier von den europäischen Politikern so drastisch kritisiert wird, zumindest so nehme ich das wahr, zu sagen, die haben sich jetzt unter Gewaltausübung einfach ein Stück Land von einem anderen Land geholt, und so etwas ist nicht in Ordnung, weil wenn sie das jetzt einmal so machen, dann öffnet es die Tür für Pandoras Box quasi.
Ja gut, aber sowas ist Krieg. Also es wird Krieg geführt um Land, und der eine gewinnt diesen Krieg oder er gewinnt auf jeden Fall mal Schlachten und schnappt sich das. Man hätte damals in Istanbul die Möglichkeit gehabt, und wir wissen das heute, das ist Fakt, ja, wir wissen, dass damals der damalige Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, angereist ist und Zelensky gesagt hat, er soll diese Friedensverhandlungen beenden. Die hatten schon einen unterschriftsreifen Vertrag dort liegen. Ja? Und man stelle sich mal vor, kurz nach Kriegsbeginn, wie wenig Landgewinn die Russen damals noch hatten, gemessen an dem, was sie heute haben. Sie haben sich also noch viel mehr Land gegriffen. Wenn man also damals schon Frieden geschlossen hätte, Wir gehen jetzt mal davon aus, wir müssen ja davon ausgehen, dass das von beiden Seiten dann sincere, also ernsthaft gewesen wäre, dann wären wahrscheinlich Hunderttausende Männer auf beiden Seiten und Frauen, es kämpfen auch Frauen in diesem Krieg, Menschenleben gerettet worden und auch Land für die Ukraine, welches jetzt von Russland annektiert wird, wäre damals noch nicht annektiert gewesen. Das ist für mich so, es wurde auf die Karte gesetzt, der Russe wird verlieren. Das haben damals manche Leute gesagt, ja, viele, die haben in unseren Medien, der Russe wird verlieren, vernichtende Niederlagen, das Kriegsgerät funktioniert nicht, die Russen haben die schlechteste Moral und wir haben es alles gehört. Ja. Der Rubel wird hyperinflationieren, Putin hat schon 16 Mal Krebs gehabt, schon 10 Mal daran gestorben, der wird untergehen, der wird von seinen eigenen Leuten gestürzt werden, der hat keinen Rückhalt mehr in seiner Bevölkerung. Fakt ist, der Rückhalt in der russischen Bevölkerung ist größer beim Diktator Putin als wahrscheinlich in den allermeisten demokratisch geführten Ländern. Sein Rückhalt, faktisch, das belegen ja auch die westlichen Medien, die das sagen, der hat einen sehr, sehr großen Rückhalt. Die Russen in großen Teilen unterstützen die Politik. Sie unterstützen sie. Es ist also nicht geschwächt. Also ganz viel von diesen Behauptungen, die aufgestellt wurden, auch, dass wenn man ihm quasi den Gashahn zudreht, wir nehmen es nicht mehr, dann würden ihm die Devisen ausgehen und dann würde das Ganze die Wirtschaft zusammenbrechen. Die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil, die haben einen großen Überschuss. Sie verkaufen das Gas jetzt günstiger, das Öl jetzt günstiger nach Indien und nach China. Also diese ganzen Dinge, und das, du merkst, mich verärgert das so. Man sagt ja, im Krieg stirbt die Wahrheit als erstes. Und genau das ist es. Uns wurden so viele Behauptungen aufgestellt, die sich danach als unwahr herausgestellt haben. Und alle Leute, die darauf hingewiesen haben, hat man wie immer denunziert und diffamiert. Man hat sie nicht mehr eingeladen in die Sendungen. Pfui, pfui, der ist ein Russland-Troll, der ist ein Putin-Freund, der wird vom Kreml bezahlt. Dieser ganze Schwachsinn, der da immer erzählt wurde. Und Fakt ist, jetzt sagen die meisten Kriegsexperten, dass es massiv schlecht um die Ukraine steht, dass sie wahrscheinlich den Krieg verlieren werden. Es gibt welche, die sagen seit Monaten ganz klar, dass sie den Krieg verlieren werden. Und jetzt haben wir eine Situation, wo Putin sagt, er kann unmöglich diesen Krieg verlieren. Er wird alles dafür tun, ihn weiterzuführen. Deswegen auch seine erste Bedingung, Abzug ukrainischer Truppen aus den umkämpften Regionen der Südostukraine und der vier besagten Oblaste. Er will also auch bereits umkämpfte Gebiete, die ihm noch gar nicht gehören, die will er sich auch noch einverleiben. Das macht er, weil er sich seines Sieges gewiss ist. Ja? Auf der anderen Seite haben wir die NATO, der Westen, der so viel investiert hat in diesen Konflikt, der so viel Energie reingepackt hat, unglaubliche Summen Geld reingepackt hat, die uns in den eigenen Ländern fehlen, Multimilliarden reingeschoben. Und die sagen sich genauso, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Und das ist für mich eine unglaublich gefährliche Situation, in der wir gerade sind.
Ich muss sagen, wenn man diese einzelnen Bedingungen sich anschaut, natürlich kann man über jede einzelne Bedingung diskutieren. Ich muss aber sagen, die ich am wenigsten nachvollziehen kann, ist die erste. Warum beharrt Russland da so sehr drauf, diese neuen Gebiete sich einzuheimsen? Was gibt's da, was so relevant ist? Weil die anderen Punkte, wir wollen keinen NATO-Beitritt, wir wollen, dass da keine nuklearen Waffen sind und wir wollen, dass die militärische Macht begrenzt bleibt. Das sind ja so Punkte, die aus der Erklärung seitens, wir fühlen uns unwohl und unsicher und das haben wir auch schon vor 60 Jahren gesagt und das soll einfach so bleiben, wie es ist. Das kann man ja dann irgendwo in irgendeiner Weise nachvollziehen. Aber warum sollte es dazugehören, sich Regionen zu holen von einem anderen Land? Weil das ist ja der Punkt, den der Westen so stark kritisiert. Und der auch, ja, der für mich auch nicht nachvollziehbar ist, muss ich dir ganz klar sagen, Philipp.
Darf ich dir da mal ein paar, nicht meine Meinung, meine Meinung ist dabei völlig irrelevant. Nehmen wir die Meinung von Entscheidungsträgern aus Deutschland und den USA. Ich zitiere mal kurz. Als erstes, unser deutscher Politiker Roderich Kiesewetter, wir blenden das dann auch ein, von der CDU, Zitat: Wenn Europa die Energiewende vollziehen möchte, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen in Luhansk und Donetsk, Gebiet der Ukraine. Zitat Ende.
Ganz andere Ziele noch im Hintergrund.
Roderich Kiesewetter von der CDU scheint sich bei der ARD zu verplappern. Ich dachte, die Ukraine verteidigt unsere Demokratie und Freiheit. Jetzt plötzlich ist die Rede von Bodenschätzen in der Ostukraine für die Energiewende. Sehr interessant.
Aber es hat auch eine extrem wirtschaftliche Frage. Wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt viel stärker reingehen. Und wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund.
So, wir haben es jetzt gerade mal gehört. Ihr wisst ja, es geht hier immer um den Erhalt der Demokratie. Die demokratische Ukraine muss von der Terrorherrschaft der Russen befreit werden. Darum geht es in Wahrheit. Jetzt nehmen wir Kamala Harris, das ist die aktuelle US-Vizepräsidentin. Zitat: Amerika steht nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine, sondern weil es in unserem strategischen Interesse ist. Zitat Ende.
President Biden and my support for the people of Ukraine is unwavering. We support Ukraine not out of charity, but because the people of Ukraine and their future is in our strategic interest.
Als drittes haben wir hier einen der altgedienten und bekanntesten Senatoren, Lindsey Graham. Zitat: Die Ukraine könnte das reichste Land in ganz Europa sein. Ich möchte nicht, dass Putin die Ressourcen bekommt und sie mit China teilt. Wenn wir der Ukraine jetzt helfen, könnte sie der beste Geschäftspartner sein, den wir je hatten. Ich lese mal kurz noch weiter. Diese Aussagen sind nur Aussagen, die in den letzten Tagen gemacht wurden. Jeder, der den Konflikt seit 2014 intensiv verfolgt, weiß, dass der Westen nicht wegen der Menschen in der Ukraine handelt. Dafür gäbe es nämlich anderswo auf dieser Welt ebenso Bedarf. Es gäbe so viel Bedarf, Menschen, denen es schlecht geht, die unterdrückt werden, zu helfen. Aber gerade diesen hier wird geholfen. Ja? Aber dort gibt es eben nichts zu holen. Es geht hier nur um Geld, Macht und geopolitische Interessen, Ressourcen. Und das ist es, was ich meine, Kian. Herr Kiesewetter sagt übrigens noch, gerade ganz aktuelle Schlagzeile, Kiesewetter legt nach, Deutsche müssen für die Ukraine ihren Wohlstand opfern. Ja? Wir müssen unseren Wohlstand für die Ukraine opfern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man lange natürlich überhaupt nicht angesprochen hat, Kian. Die Ukraine hat massivste Vorkommen an seltenen Erden. Stoffe, Rohstoffe, die für die Wirtschaften der westlichen Welt genauso wie für die Wirtschaften der BRICS-Staaten, also China und Russland, sehr, sehr wichtig sind. Man will natürlich der Bevölkerung nicht sagen, das ist ein Ressourcenkrieg. Hey, wir opfern hier 300.000, 400.000, 500.000 Leute, zerstören eine ganze Generation, weil wir wollen wichtige Stoffe nachher aus der Erde holen können und wir wollen, dass wir die Kontrolle darüber haben. Das lässt sich nicht gut verkaufen. Also verkauft man dem naiven Michel lieber die Story. Ja, hier geht es um den Erhalt der Demokratie. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Putin hier durchbricht, dann wird es sich ganz Europa holen. Zum Thema Putin will sich ganz Europa holen. Da gibt es hier ein schönes Zitat. Und zwar war das erst beim Lanz in der Sendung. Da saß der Hofreiter von den Grünen mit dabei. Da hat der langjährige Militärexperte und Diplomat Richter bei Lanz Folgendes erklärt. Wir fügen das gerade mal ein, was er denn für den Kriegsgrund hält.
Aber ich glaube, ich habe schon einigermaßen ein gutes Bild davon, was die Russen treibt, was die strategische Elite Russlands treibt. Wir haben das in den letzten 30 Jahren, und hier habe ich ein völlig anderes Weltbild als Sie, Herr Hofreiter, gesehen. Es war immer das gleiche Ziel, was sich auch in den Verhandlungen von Istanbul im März 2022 schon widerspiegelte: haltet uns die NATO vom Leib. Wir können darüber reden, warum. Versucht nicht unsere Bevölkerung, die Russland-affin ist, von uns abzudrängen. Und natürlich wollen sie ihre Schwarzmeerflotten-Stützpunkte behalten. Das ist das, was sie treibt. Was sie nicht treibt, ist ein Angriff auf das restliche Europa, die Gesamtkontrolle der Ukraine. Natürlich können sich im Krieg Ziele verändern, wenn sich Gelegenheiten bieten. Deswegen muss man da aufpassen. Deswegen bin ich auch dafür, die Ukraine zu stützen. Aber mit Maß. Und wenn wir das wissen, dann kann man natürlich zurückkommen auf das, was wirklich strategische Ziele sind. Was die Russen aus meiner Sicht immer übersehen, ist, ihr Fokus ist auf Washington. Sie wollen die nukleare Balance mit Washington halten.
Okay, gut. Also ich höre jetzt hier viele verschiedene Gründe. Wenn wir jetzt allein mal bei diesem Bodenschatzthema bleiben. Da gibt es ja auch Schlagzeilen dazu. Kampf um Bodenschätze im Ukraine-Krieg. 10 bis 12 Billionen US-Dollar an wichtigen Mineralien. Lithium, Kobalt, Titan, Beryllium, seltene Erden und was weiß ich, was es da noch gibt. Da muss man jetzt aber ganz klar sagen, die Zitate, die du gebracht hast von Seiten der US-Politikern, auch wenn die jetzt in gewisser Weise unaufrichtig sind für das Engagement oder was nach außen getragen wird. Sie geben doch schon Preis, worum es dann da geht. Russland auf der anderen Seite hat ja am Anfang, als sie diese Spezialoperation angefangen haben, zum einen die Behauptung aufgestellt, die Ukraine müsste entnazifiziert werden. Geht es dann nicht beiden Seiten einfach nur um diese Bodenschätze? Und ist es nicht dann von beiden Seiten, vor allem von der einen Person, ich weiß, das ist sehr politisch, man kann da nicht drüber sprechen, wer hat wie angefangen, auf welcher Ebene ging der Krieg in Anführungsstrichen los oder der Kampf um diese Mineralien, wenn es darum geht? Ich frage nur, wie gesagt, das ist hier nicht meine Meinung, aber das ist ja dann von beiden Seiten so. Und der das dann faktisch zuerst angefangen hat mit Truppengewalt und Militär, ist dann Russland, wenn es nur um diese Bodenschätze geht oder nicht. Ob das in Ordnung ist oder nicht, da soll es gar nicht drum gehen, sondern weil ich glaube, dass das Ausmaß an Reaktion vom Westen und wie man sich selber ins eigene Knie schießt in Sachen Sanktionen und was da passiert ist mit beispielsweise Nord Stream, wo dann nicht ermittelt wurde oder einfach die Augen zugehalten wurden, die Ohren zugehalten wurden, das ist alles für mich nicht in Ordnung. Aber wollen nicht beide Seiten dann einfach diese Bodenschätze?
Ich würde definitiv sagen, ja, also um hier mal ein klares Statement zu bringen, weil das Thema ist ja so aufgeheizt. Jetzt bin ich wahrscheinlich, weil ich gegen den Westen argumentiert habe, hier pro Putin. Ja, muss ja so sein, kann ja gar nicht anders sein. Ja? Man ist entweder schwarz oder weiß. Ja? Das ist das Denken von extrem intoleranten Menschen übrigens, die genau das wiederum den anderen vorwerfen. Ich möchte mich hier klar positionieren. Ich bin weder für Russland noch für den Westen. Ich bin gegen den Krieg. Ich bin mir absolut im Klaren, dass Weltmächte immer andere Gründe im Hintergrund haben und die Menschen einer Bevölkerung sind ihnen absolut scheißegal. Es juckt sie null. Es ist Material, welches man an die Front karren kann, wie wir es sehen bei Russen, ja, Kriegsgefangene, denen man Straferleichterung gibt und sagt, hier, geh an die Front und dann werden sie verheizt. Und genauso in der Ukraine, wo sie Leute von der Straße wegreißen, da gibt es Dutzende Videos und sie an die Front karren. Ja, das ist es nachher. Es ist Menschenmaterial, welches verarbeitet werden kann, an der Front gegen den Feind eingesetzt. Ich bin mir also völlig im Klaren, dass der Russe genauso mit Entnazifizierung, gibt es in der Ukraine Nazis? Ganz sicher ja. Waren die Ukrainer damals im Dritten Reich auf Seiten der Deutschen? Ganz klar. Mit die schlimmsten SS-Kampfverbände, die furchtbarste Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung begangen haben, waren Ukrainer. Das ist historisch so bewiesen. Genauso gibt es aber auch jetzt in der russischen Armee gerade Leute, die rechte Symbole tragen, Leute, die nationalsozialistisches Gedankengut haben, ohne Frage. Ja. Und mal von dem abgesehen ist Präsident Zelensky jüdischer Abstammung, seine Eltern leben in Israel. Ja. Deswegen, ich mache mir da überhaupt gar keine Illusionen darum. Ich sage doch nur, was hier gemacht wird, warum die Leute, wie wir uns noch erinnern, hier in Deutschland mit der ukrainischen Flagge um die Schulter rumgelaufen sind und demonstriert haben, ist, weil man ihnen das Märchen verkauft hat, dass es hier irgendwie um Demokratie und Menschenrechte geht. Es geht nicht darum. Es ging nie darum. Es geht immer um Ressourcen, Macht und Geld. Und man sollte hier mit offenen Karten spielen und den Leuten sagen, hey, wir unterstützen das mit so unglaublichen Geldsummen, weil wir an die Ressourcen rankommen wollen. Wir wollen sie und wir wollen nicht, dass der Russe und der Chinese sie kriegt.
Also um es zusammenzufassen, beide Seiten nennen noble Gründe für die Aktion, die sie ausgeführt haben. Am Ende des Tages versucht man sich damit dann immer auf eine höhere moralische Instanz zu bringen, um Zustimmung von seiner Bevölkerung zu kriegen. Am Ende des Tages, finde ich auch ganz klar, sollte man hier auf keiner Seite sein. Die einzige Seite, die man in einem Krieg vertreten sollte, ist die Seite der Zivilisten, der Unschuldigen, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden und am Ende Opfer der Situation sind. Und das wollte ich einfach nur damit nochmal ausführen, weil ich bin da ganz klar nicht in irgendeiner Weise auf einer der beiden Seiten, sondern man muss hier einfach, es ist einfach nicht schwarz-weiß. Weder auf der Seite des Westens, weder auf der Seite von Russland. Man muss hier ganz klar einfach, ja, das Ganze differenziert betrachten und ganz klar sagen, beide Seiten bringen ihre super glorreich nobel klingenden Gründe. Am Ende des Tages ist es etwas dazwischen.
Genau. Und Kian, und das ist ja auch der Grund, wenn du willst, dass die Masse die Waffen in die Hand nimmt, sich von der Frau verabschiedet, sie küsst, von den Kindern die küsst, ich tue das jetzt mal wirklich so bildlich, ja, für die Leute, die ja keine Ahnung mehr haben, wie es im Krieg war, die sich vielleicht nicht mit dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv beschäftigt haben, wenn du dich die Zeit nimmst, dich zu verabschieden und du weißt nicht, ob du jeweils wieder deiner Frau, deinem Sohn, deiner Tochter in die Augen blicken wirst, weil du für irgendeine Macht und ihre hinteren und dunklen Interessen auf das Schlachtfeld geschickt wirst, um dort zu sterben, ja. Wenn du das machen sollst, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn die sagen, ja gut, wir versuchen, die Lithiumressourcen dieses Landes zu sichern für unsere eigenen Interessen, damit sehr reiche Leute in unserem Land noch mehr Milliarden haben und du bist, wenn du Glück hast, vielleicht angestellt in irgendeiner Firma dann. Ja? Verstehst du, ich meine? Also musst du andere Gründe finden, um die Leute kriegstüchtig zu machen. Und schauen wir uns das doch mal jetzt gerade an. 12. Juni, ganz neu. Pistorius stellte am 12. Juli den neuen Wehrdienst vor. Zitat: Am Anfang steht die Erfassung derjenigen, die im wehrdienstfähigen Alter sind. Männer und Frauen werden angeschrieben, ihnen wird ein Fragebogen zugeschickt. Dabei werden auch die körperliche Fitness und die Motivation abgefragt. Die Motivation. Die Beantwortung ist für die Männer verpflichtend und für die Frauen freiwillig. Ein Teil der jungen Männer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, wird aufgefordert, sich mustern zu lassen, also zur Musterung zu kommen. Frauen können sich freiwillig einer Musterung unterziehen. Die geeignetsten und motiviertesten werden ausgewählt. Ausgewählt für was? Ja? Ausgewählt für was, Freunde? Und da muss ich sagen, die ganzen Leute in unserer Politik, die es nicht begriffen haben oder denen es scheißegal ist, weil sie sich sagen, ich werde nicht kämpfen, meine Töchter und Söhne nicht. Ja? Gibt es ja dieses ganz bekannte Video von der Ursula von der Leyen, wo sie gefragt wird, sind ihre Kinder denn bei der Bundeswehr? Und sie sagt, natürlich nicht. Ja? Diese Leute genauso bei, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kian, gibt es bei Twitter oftmals Videos von den Söhnen und Töchtern von Ministern in Russland und der Ukraine, natürlich genauso, von russischen Medvedev beispielsweise, aber auch aus der ukrainischen Politik, die in Monaco rumlaufen, mit der goldenen Rolex am Arm, die den Rolls-Royce fahren, die weit weg sind von den Schrecken des Krieges, die nichts zu befürchten haben, während man hier schaut, dass man die Ukrainer, die beispielsweise in Deutschland sind, dazu bekommt, wieder in die Ukraine zurückzugehen, um dort auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Und das finde ich einfach widerlich. Und da äußere ich mich ganz klar dazu, Krieg ist das Furchtbarste, es ist die Hölle auf Erden und ich will nicht in irgendeiner Art und Weise wieder in den nächsten Konflikt reinzuziehen. Es ist mir scheißegal, wer daran verantwortlich ist oder nicht. Es ist mir völlig egal, welche Geschichten er mir erzählt, warum der geführt wird. Wir wissen, es geht wie in jedem anderen Krieg in der Geschichte davor immer um Macht, Einfluss und um Bodenschätze meistens. Und ich will damit nichts zu tun haben.
Das finde ich ist eine gute Note zu dem Thema Krieg insgesamt, warum man sich auch vehement dagegen stellen sollte und nicht das vertreten sollte, dass weiter eskaliert und Aggressionen ausgeführt werden. Jetzt hast du viele Punkte genannt. Zum einen ist mir gerade eingefallen, wo du das an Korruption erwähnt hast, seitens beispielsweise jetzt der Ukraine, die da Geld verdienen mit dem Krieg. Erstmal ganz klar, es verdienen viele Leute auf allen Seiten beim Krieg Geld, sei es die verschiedenen Länder, die in diesem Krieg involviert sind oder die ganzen Unternehmen, die diese ganzen Waffen liefern und die ganzen Verträge haben. Aber interessanterweise haben wir nie einen Podcast drüber gemacht. Der Star-investigative Reporter Seymour Hersh, der hatte ja damals auch in Sachen Nord Stream einiges geleakt. Der hat tatsächlich auch einen Artikel, einen Bericht darüber geschrieben, dass es wohl, und das sind seine Aussagen, und die soll ruhig jemand Fakten checken, ich beziehe mich hier, wie gesagt, auf diesen Herrn Seymour Hersh, der auch schon, ich meine, es war ein Pulitzer-Preis bekommen hat, der hat quasi in seinem Artikel ausgedrückt, dass selbst die CIA Bedenken gegenüber Zelensky ausgedrückt hat, dass zu viele seiner Generäle sich zu viel Geld quasi einstecken und dass sie das bitte reduzieren sollen. Daraufhin soll wohl Zelensky einige dieser Leute entlassen haben und auch selber soll er wohl sich viel eingesteckt haben. Wie gesagt, das passiert auf allen Seiten, aber da muss man sich dann auch wieder ganz klar vor Augen führen. Das sind Dinge, die während eines Krieges passieren und deswegen sollte man als noch einen weiteren Grund nicht versuchen, sich emotional zu fangen und moralisch zu fangen und versuchen in irgendeiner Weise rechtfertigen, das weiter und weiter zu führen und auszubauen. Und Philipp, ich will da jetzt nochmal auf ein anderes Thema, beziehungsweise ist dasselbe Thema zurückgehen, aber in Sachen Wehrpflicht. Weil ich, wie gesagt, habe ich am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich stelle mir da persönlich viele Fragen. Ich persönlich, für mich war es bisher unvorstellbar, wäre ich, wenn die Wehrpflicht bestehen würde, hingegangen und oder hätte mir da in irgendeiner Weise versucht, einen Weg drumherum zu dribbeln, dass ich da irgendwas anderes mache? Nee, ich wäre wahrscheinlich hingegangen, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass so militärische Erfahrungen in Sachen, man ist dann ja in der Kaserne, dass das einfach gut dafür ist, sich selber in Sachen Disziplin und auch einfach Dinge, die hart sind, zu üben, körperlich hart sind, ein Umfeld, das man nicht gewohnt ist. Ich glaube, aus dieser Hinsicht ist das vielleicht einfach gut für die Formung des Charakters der Person. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Für mich ist nur die Frage, Wehrpflicht ja oder nein? Warum wurde das erstmal damals aufgelöst? Weil aktuell im Grundgesetz steht zur Wehrpflicht immer noch Artikel 12a, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Also es steht noch drinne, aber es ist ausgesetzt. Und dazu hat der WDR Folgendes geschrieben. 2011 war in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Warum? Die Wehrpflicht war in Deutschland nach 55 Jahren 2011 unter Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, CSU, ausgesetzt worden. Die Wehrpflicht erschien damals als ein Überbleibsel vergangener Zeiten. Ein Verteidigungsfall war schwer vorstellbar, zumal Deutschland von befreundeten Staaten umgeben war. Und dann nochmal dazu, die Aussetzung der Wehrpflicht war 2011 Teil der angestrebten Streitkräftereform, mit der die Bundeswehr von damals rund 255.000 Soldaten auf bis zu 185.000 verkleinert werden sollte. Und jetzt hat ja die Bundeswehr den O-Plan DEU neu ausgearbeitet, also Operationsplan Deutschland, neue Rahmenbedingungen für die Gesamtverteidigung. Und da frage ich mich, Philipp, in Sachen Wehrdienst erstmal, wenn man ein souveränes Land haben möchte, dann braucht man auf jeden Fall Soldaten. Hat Deutschland, und das ist jetzt hier die offene Frage, die ich mir stelle, war das unter dem Deckmantel von, hey, wir haben die NATO, wir haben umliegende Länder, wir müssen uns da weniger drauf fokussieren, weil wir erinnern uns zurück, wir haben ja mal in einem Podcast über den Ex-CIA-Mitarbeiter geredet, der behauptet hat, beispielsweise Frankreich hat sich da auch weniger drum gekümmert, hat nicht so viel in die NATO-Kasse eingezahlt und sich nicht so sehr um sein Militär gekümmert, hat aber stattdessen dieses Geld genommen und stark in seine Intelligenz, also in seine Intelligence Systems, in seine Geheimorganisation und ja, sein quasi das CIA von Frankreich investiert. Jetzt zurück zu Deutschland. Wehrpflicht. Wie siehst du das Ganze? Sollte es die geben? Ist das notwendig, damit man ein souveränes Land hat, das dann keine Fremdeinflüsse in Anführungsstrichen hat, von wegen, hey, Amerika sagt Deutschland, du machst jetzt das, weil wir beschützen euch, weil diesen Druck, den hat ja auch beispielsweise Donald Trump hat das sehr, sehr oft erwähnt, wie er diesen auf Deutschland zumindest versucht hat auszuüben. Oder aus welchem Grund ist das positiv, negativ? Weil ich bin da sehr, ich bin da ganz offen, sehr stark in der Schwebe. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Thema direkt stehen soll. Ob das jetzt etwas Gutes ist, dass sie das zumindest jetzt machen, besser spät als nie. Ja, was sagst du dazu?
Also schau mal, das ist immer unter den Vorzeichen, mit denen das wieder eingeführt werden soll. Grundsätzlich bin ich ein Befürworter der Wehrpflicht. Warum ist das so? Die Menschen, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, es gibt auch Leute, die sagen, nee, nie wieder würde ich das machen, fand ich total scheiße, klar, ja, das gibt es bei jedem Thema, aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, grundsätzlich hat mir das gut getan, weil mir dort eine Form der Disziplin beigebracht wurde, auch Gehorsam, ja, und ich meine jetzt nicht einfach, ihr wisst, ich bin der größte Gegner von einfach nur irgendwelchen Befehlen gehorchen, aber zu wissen, wie man sein Bett macht, marschieren zu gehen, einfach mal in gewisser Weise die Härte des Lebens verspüren. Die meisten Leute, die ihre Sojalatte trinken, die wissen nichts mehr über die Härte des Lebens, bis sie mal ganz hart damit konfrontiert werden. Also quasi gewisse Strukturen kennenlernen. Deswegen finde ich, dass ein Grundwehrdienst, zu wissen, wie eine Waffe abgefeuert wird, finde ich ganz wichtig. Ja, ich bin selber Sportschütze. Ich finde es wichtig, auch wenn man Waffen und Gewalt und Krieg ablehnt, zu wissen, wie man es machen kann. Nichts ist schlechter als der Unwissende, ja, der es nicht kann. Ich muss eine Sache nicht wollen, nicht ständig ausführen. Es ist trotzdem gut, wenn ich weiß, wie ich es kann. Das bringt mir nämlich Optionen. So, also ich bin grundsätzlich ein Befürworter der Wehrpflicht. Wie es übrigens für Frauen wie Männer, ne, wir sind ja alle gleichberechtigt, Israel genauso, haben Frauen und Männer den Wehrpflicht. Ich finde das auch gut. einfach ein Grundstock an innerlicher Stärke, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit und Disziplin aufzubauen. So. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Wir haben sie ausgesetzt, wir haben sie aus Gründen ausgesetzt und der Grund, warum wir sie jetzt wieder einführen wollen, ist, weil wir sagen, wir müssen kriegstüchtig werden gegen Russland. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, nö, mache ich nicht mit. Also für dieses Regime werde ich den Stahlhelm nicht aufsetzen. Ganz klar. Und ich bin absolut der Überzeugung, die meisten Bewohner Deutschlands, die sowieso dieses Land schon verlassen wollen oder gerade im Prozess sind, dieses Land zu verlassen, werden das auch nicht wollen. Ja? Weil sie einfach sagen, wozu? Es gab mal Zeiten, da waren die Leute noch patriotisch, da sind sie mit dem Fähnchen rumgelaufen, für Deutschland, für das Vaterland. Dann hat man ihnen das weggenommen, hat gesagt, nein, pfui, du Nazi. Ja, oder das macht man nicht. Wir erinnern noch an Merkel damals in dem Video, wie sie es dem eigenen Minister verschämt die Deutschlandflagge weggenommen hat. Ich glaube, die meisten Leute sind so massiv unzufrieden und haben so viele andere Sorgen in diesem Land um die eigene Sicherheit, ja, in Teilen Deutschlands. Ich will das jetzt nicht mit einem Kriegsgebiet vergleichen, aber dort ist es sehr unsicher geworden. Die wollen jetzt nicht noch die Uniform anziehen und schlecht ausgebildet an die Front geschickt werden. So, und da sage ich, der Grund, Kian, warum das jetzt wieder eingeführt wird, ist offensichtlich. Es wird ganz klar gesagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Und das ist wiederum, wenn ich jetzt denke, dass ich ein Mann bin oder eine Frau mit Anfang 20 im voll kriegstüchtigen Alter, wo irgendwie ganz andere Themen jetzt gerade vorherrschen sind, da wäre ich sehr hellhörig und da würde ich meine Ohren spitzen, welche Parteien sind aktuell dafür und wollen mich in den Krieg stürzen? Welche Parteien wollen, dass ich lerne, wie die Maschinenpistole gehalten wird, lerne, wie man sich durch den Graben robbt, lerne, wie man, keine Ahnung, eine Mine entschärft oder sonst irgendwas. Ja? Und das sind also zwei Sachen. Grundsätzlich bin ich für den Wehrdienst, aber ich bin nicht für den Wehrdienst, der jetzt eingeführt wird, nur aus dem Grund, dass man kriegstüchtig gegen Russland wird.
Okay, ich verstehe. Zum Thema Politiker, die den Krieg in gewisser Weise befürworten oder so ansprechen, fällt mir ein, hier habe ich von T-Online in diesem Jahr von Robert Habeck, Zitat, Deutschland auf Landkrieg vorbereiten. Deutschland und Europa müssen nach Einschätzung von Vizekanzler Robert Habeck angesichts der veränderten Weltlage aufrüsten. Europa muss seine eigenen Hausaufgaben in der Wehrhaftigkeit machen. Wir haben nach 1990 abgerüstet. Wir waren eines der hochgerüstetsten Länder Europas, sagte der Grünpolitiker am Mittwochabend bei der Konferenz Europa 2024 in Berlin. Eine Armee habe man damals nur für militärische Polizeieinsätze im Ausland für nötig gehalten. Aber dass jetzt auf einmal wieder der Landkrieg zurückgekommen ist, darauf sind wir nicht vorbereitet und das müssen wir tun. Das sind die Worte von unserem Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. Auch spannend dazu ist, er sagt dazu, ob dann Haushaltsgeld an anderen Stellen fehlt, hält sich Habeck bedeckt. Auf die Frage, ob mehr Rüstung bedeutet, dass die Bundesregierung an anderer Stelle sparen müsste, sagt Habeck, das heißt es erstmal nicht unbedingt. Also ja, das zum Thema Landkrieg, Kriegstüchtigkeit.
Ja, ich meine, wir erkennen ja mal eines, egal wie man hierfür steht, ich bin mir sicher, dass dieser Podcast sehr polarisieren wird und vielen Leuten auch nicht gefallen wird, die das halt einfach, die sagen, Ukraine muss in jedem Preis verteidigt werden. Ich höre diese Position, ich verstehe sie. Ich bin einfach anderer Meinung. Ich möchte dazu nur sagen, am Ende geht es darum, dass wir, und ich meine, das sollten wir uns doch einigen, und die Leute, die für den Krieg sind, und das ist eine vollkommen legitime Haltung, du darfst für den Krieg sein. Jede Meinung ist eine legitime Meinung. Aber dann bitte, melde dich direkt an der Front. Wenn du der Meinung bist, die Ukraine sucht händeringend nach wie vor nach Soldaten, auch ausländischer Regimenter, es gibt ja Franzosen, Kanadier, Amerikaner, Italiener, Spanier, die alle am Anfang hingegangen sind und wir müssen hier für die Ukraine kämpfen. Die meisten, die zurückgekommen sind, die es nicht zerfetzt hat auf dem Schlachtfeld, sind völlig traumatisiert zurückgekommen, haben gesagt, ich hätte nie gedacht, dass dieser Krieg in solch einer Härte und Brutalität geführt wird. Ja, die haben dann gecheckt, was dort los ist. Ich war selber noch nie im Krieg, ich habe mich aber sehr, sehr belesen darüber aus Berichten von ehemaligen, von Soldaten damals aus dem Zweiten Weltkrieg und habe diesen Horrorbücher, die ich teilweise, und ich bin da wirklich hartgesotten, die ich nicht mehr die Seite umschlagen konnte, weil es so furchtbar war, was ich gelesen habe, mir das bildlich vorzustellen. Es ist unvorstellbar, der Horror und der Schrecken des Krieges. Deswegen bin ich da so hinterher und bin da ganz klar ein Pazifist und sage, wir müssen alles tun, alles, um das zu verhindern und nicht weitere Waffensysteme liefern, weiteres Kriegsmaterial, den Konflikt immer weiter anheizen, Rhetorik nutzen, ja, die eine weitere Eskalation immer weiter andeutet mit den Franzosen. Ja, wir wären bereit, Truppen zu schicken. Stoltenberg, NATO, ja, wir wären bereit, Truppen zu schicken. Im Ernstfall werden wir Truppen schicken, ja, weil sie jetzt merken langsam, dass dieser Krieg verloren ist. Das haben viele von Anfang an gesagt, dass dieser Krieg verloren ist. Dann hat man die Friedensverhandlungen unterbrochen und beendet, die schon längst hätten geführt werden können, Istanbul. Und jetzt sagt man, okay, jetzt müssen wir, jede Seite sagt sich, wir müssen jetzt alles nochmal in die Schlacht reinwerfen. Und das ist der gefährlichste Teil so einer Schlachtkern. Wenn wir davon reden, stellen wir uns nur mal vor, die Russen verlieren jetzt wirklich mal auf dem Schlachtfeld. Es passieren Dinge, die Ukrainer plötzlich neue Stärke und haben plötzlich hunderttausende neue Männer und Kriegsmaterial und jetzt gewinnen die plötzlich, ja. Äußerst unwahrscheinlich, aber gehen wir mal davon aus. Was wäre denn das Endresultat? Die Russen werden diesen Krieg nicht verloren geben. Die werden mindestens taktische Atombomben einsetzen. Davon bin ich überzeugt. Wenn du einen Hund in die Ecke drängst, kann er nicht mehr anders als zu beißen. Ja? Und deswegen, ich bin sehr, sehr besorgt. Und wir kommen hier wieder zurück auf das Thema, wo wir gestartet sind. Alexander Vučić, der Präsident Serbiens, der hier ganz klar gesagt hat, er sieht eine Katastrophe für Europa vor uns. In 3 bis 4 Monaten wird es einen, nicht könnte, wird es sehr wahrscheinlich einen Weltkrieg geben. Und das ist etwas, da sind wir alle nicht vorbereitet. 0,0.
Das ist höchst besorgniserregend. Jetzt auch erst vor kurzem, 17. Juni, über Reuters. Die NATO führt Gespräche, um angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland und China mehr Atomwaffen zu stationieren und in Bereitschaft zu versetzen. Das hat Jens Stoltenberg, der Chef der NATO, am 17. Juni, am Montag gesagt. Dazu zum Thema deutsche Truppen nochmal. Scholz hat ja vor langer Zeit gesagt, deutsche Truppen würden nicht in die Ukraine geschickt werden, unter keinen Umständen. Hier Zitat BR, Bodentruppen in die Ukraine schicken. Scholz widerspricht Macron. Bundeskanzler Scholz hat Überlegungen des französischen Präsidenten Macron zur Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine zurückgewiesen. Auch für die Zukunft gelte, dass es keine europäischen oder NATO-Truppen auf ukrainischem Boden gibt. Jetzt 2 Monate später sah es dann schon etwas anders aus. Laut neuen Details aus den jüngsten US-Geheimdienst-Leaks sollen sich etwa 100 westliche Soldaten in der Ukraine befinden. Das Dokument, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland RND vorliegt, listet 5 NATO-Staaten auf, die Spezialkräfte in die Ukraine entsandt haben sollen. Großbritannien ist demnach mit 50 NATO-Spezialkräften in der Ukraine präsent, gefolgt von 17 aus Ländlern, 15 aus Frankreich und 14 aus den USA. Und dann jetzt in den letzten 5 Tagen, NATO baut Hauptquartier für Ukraine-Einsatz in Deutschland auf. Das habe ich ja schon vorgelesen. Die NATO will die internationale Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte übernehmen. Deutschland soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Und dann eben, wie gesagt, am 17. Juni jetzt zuletzt diese Meldung von Jens Stoltenberg über Atomwaffenstationierung und Bereitschaft, diese Atomwaffen. Also es klingt wirklich sehr stark nach Eskalation, was ich mir so absolut nicht erhoffe. Und ich hoffe, dass nach diesem Podcast auch viel mehr Menschen sich mehr gegen Krieg einsetzen und sich ganz klar gegen jegliche Seiten stellen und sagen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen nicht noch mehr Aggression, wir wollen keine Bereitschaft von Atomwaffen und wir wollen nicht, dass es noch weiter und weiter und weiter eskaliert.
Kian, ich sehe das ganz genauso. Das ist mein Ziel bei der ganzen Sache. Ja. Mir geht es nicht darum, pro Putin, ich weiß, das wird wieder eingeworfen, weil viele Leute können damit nicht umgehen. Scheiß auf Putin und Scheiß auf den Westen. Hier geht es darum, dass wir in Zukunft, ich möchte mit meiner Familie, und ich glaube, die meisten Leute, die das sehen, die allermeisten möchten es auch, in Frieden leben können. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass eine weitere Eskalation des Westens mit Russland in irgendeiner Weise dazu führen wird, dass es für uns einen Frieden gibt. Wir wollen keinen weiteren jahrelang geführten Krieg. Wir wollen, dass endlich Friedensverhandlungen geführt werden. Und gerade die Leute, die behaupten, sie seien so sehr daran interessiert, wir sehen, sie sind es nicht. Sie fordern am Ende, dass der deutsche Mann und die deutsche Frau sich verabschiedet von ihrem deutschen Mann, damit wir bereit gemacht werden fürs Schlachtfeld. Ich werde gar nicht da sein. Ich werde niemals für diese Leute in den Krieg ziehen. Ja? Und dafür müssen wir uns bekennen. Wir müssen für den Frieden gehen. Da geht es nicht darum, auf irgendeiner Seite zu stehen. Es geht darum, dass wir sagen, ich will nicht sterben. Ich will ein schönes, erfülltes Leben haben. Ich will erfolgreich sein. Ich will meine Firma weiter aufbauen. Ich will schöne, wunderschöne Zeiten haben. Ich will mal sehen, wie mein Sohn aufwächst, möglicherweise noch ein weiteres Kind haben. Ich will ein schönes Leben haben. Ich will nicht in den Schrecken des Krieges umkommen, wie viele Hunderttausend und Millionen andere in den vergangenen Kriegen, die aus fadenscheinigen Gründen geführt worden sind. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, was für eine Verschwendung von Leben. Jetziger Krieg, Ukraine, Russland, was für eine unglaubliche Verschwendung von Menschenleben. Ja? Am Ende für irgendwelche Interessen von Oligarchen. Das will ich nicht und deswegen positioniere ich mich ganz klar dagegen. Und ich kann nur sagen, Leute, stellt euch hin und positioniert euch dagegen. Steht auf, wenn irgendeiner nach Krieg ruft und sagt, ja, wir weiter hier, Krieg. Und nee, wollen wir nicht. Ich will mich daran nicht beteiligen. Wenn ihr das ähnlich seht, teilt dieses Video, kommentiert es, das ist ganz, ganz wichtig, liked es, damit es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen wird. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört wird. Kian, deine Worte?
Sehr schöne Worte von dir, Philipp. Sehe ich genauso. Ich muss noch mal ganz klar dazu sagen, Leute, lasst euch nicht, und das ist das Hauptziel hier, versucht euch nicht auf eine der beiden polarisierten, moralisch gerechtfertigten oder in irgendeiner Weise noblen Seiten ziehen und sagen, es gibt hier gut und schlecht, es gibt hier schwarz und weiß. Die einzige Seite, die man hier nicht vertreten sollte, ist die gegen Krieg, gegen das Sterben von Zivilisten, gegen die Zerstörung von Ländern, Kultur, Gütern und anderen Dingen. Deshalb ganz klar gegen Krieg hier. Und ich hoffe, wir haben in diesem Podcast gut ausgeführt, warum es auch nichts bringt, sich in irgendwelchen Floskeln zu fangen oder in die Details zu gehen und zu sagen, ja, aber der Grund ist gerechtfertigt oder der Grund ist gerechtfertigt und deshalb haben die das gemacht und deshalb machen die das. Ganz klar, man sollte sich dagegen stellen. Und ja, das finde ich ist eine gute Note, auf der wir diesen Podcast beenden. Teilt den, wie gesagt, mit jedem, der sich da vielleicht mehr pro Krieg einsetzt, vielleicht weil er einfach Langeweile in seinem Leben hat und es sich viel interessanter und spannender vorstellt, als es in Realität ist, auch wenn ich das 0% nachvollziehen kann. Wie gesagt, wir sind hier ganz klar gegen Krieg. Das war's vom Podcast. Lasst uns auch gerne eure Meinung in den Kommentaren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.